Wir haben gerade gesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, sei du der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Wir werden heute eine Geschichte anschauen, wo wir merken, das singt sich leicht, das ist aber auch herausfordernd, es wirklich so zu leben. Der Titel heute Morgen klingt, darf ich die erste Folie haben? Klingt wie ein Tatortfilm, der vierte Mann. Ist nicht ein Tatort, auch nicht ein schlechter anderer Film. Der Untertitel erinnert euch vielleicht an eine Werbung, die ihr schon mal gesehen habt. Sei kein Maybe. Ihr werdet das hoffentlich alles nachher nochmal verstehen. Der Titel und auch der Untertitel. Ihr habt ja die Geschichte gerade eben von Rebecca schon vorgelesen bekommen. Ihr wisst ungefähr, um was es also geht. Das größere Umfeld ist, die Juden, die Israeliten sind im Exil, sie wurden weggeführt von zu Hause, nicht wirklich freiwillig, sondern gezwungen, sie wurden deportiert. Der König von Babylon, ich habe euch hier eine Karte mitgebracht, wenn sie kommt, eine Karte hier vom Reich von Babylon. Hier ist Babylon, die Babylonier, die diesen grünen Bereich besessen haben. Und die Juden, also hier auf der linken Seite bei Jerusalem, mitgenommen haben, deportiert haben nach Babylon. Übrigens in Klammern eine super interessante, also historische, noch heute noch brennende Geschichte und Teil der Welt. Wenn ihr mal hier auf der rechten Seite die Länder seht, die da stehen, Irak, Syrien, Israel, Jordanien und Türkei. Ihr müsst nur mal die Nachrichten gestern Abend anschauen, dann reden wir genau von diesem Gebiet, also eine sehr spannende Gegend in dieser Welt. Und die Babylonier sind nach Jerusalem gekommen, haben die Israeliten hier von Jerusalem deportiert nach Babylon und da sind wir jetzt an diesem Ort. 70 Jahre lang etwa mussten sie in dieser Verbannung, in diesem Exil leben, in einem fremden Volk, mit einer fremden Sprache, mit einer fremden, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, einer fremden Religion. Und so gab es eigentlich ständig den Konflikt in diesen Jahren. Auf der einen Seite wussten die Israeliten, Gott selber war ihr Gott. Schon in den berühmten 10 Geboten lautet eines davon, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und andererseits leben sie hier in diesem fremden Land und irgendwie gibt es einen Druck, auch einen Gruppendruck, sich dem anzupassen, sich irgendwie zu integrieren und dort doch auch die Religion anzunehmen, die dort herrscht. Der Psalm 137 übrigens in der Bibel kommt genau aus dieser Zeit, der heißt da, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten. Babel, hier Babylon, das sind die beiden großen Flüsse, der Euphrat und der Tigris, das Zweistromland, wie man es manchmal auch nennt. Da saßen wir an diesen Wassern und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. Wie können wir ein Lied singen im fremden Land? Und übrigens gibt es eine ganz moderne Version, ganz modern auch nicht mehr, aber ihr kennt alle dieses Lied, By the waters of Babylon oder by the rivers of Babylon, singt übrigens genau von dieser Szene hier. Wir haben vorher gehört in der Geschichte, in der Ebene Dara, also nicht in der Hauptstadt hier, sondern irgendwo anders, die Gelehrten streiten sich ein bisschen, wo diese Ebene sein mag. Auf jeden Fall eine Ebene hier in diesem Zweistromland lässt der König Nebukadnezar eine Statue errichten. Die ist ungefähr 30 Meter hoch und 3 Meter breit, also ein richtiges Ding, fast so ein bisschen wie so ein Obelisk, kann man sich's fast vorstellen. Und er lässt die Statue errichten und lädt dazu die ganzen Leiter seiner Region ein. Manche sagen, es war so wie eine Art Reichstag, also alle Verantwortlichen der verschiedenen Städte und Regionen werden eingeladen, sich um dieses Bild hier, das er geschaffen hat, zu versammeln. Das Ziel steht jetzt so nicht im biblischen Text, aber wir wissen es aus der Geschichtsschreibung und aus dem Drumherum. Das Ziel war wahrscheinlich, dass er so eine Art Einheit im Land auch schaffen wollte. Er hat immer wieder seine Leute zu sich gerufen, um gemeinsam zusammen zu sein, so ein bisschen dieses Wir-Gefühl zu stärken in diesem Riesengebiet, das er erobert hat und hat versucht, dort Einheit zu fördern, Einheit darzustellen und gleichzeitig auch einzufordern, dieses Gemeinsame hier in unserem Land. Nun, wir kennen manchmal solche Szenen, wenn viele Leute zusammen sind und sie sich dann wie so auf Knopfdruck alle irgendwo hinwerfen. Ihr habt vielleicht Bilder schon gesehen, in manchen Moscheen sieht es vielleicht ein bisschen so aus, oder in anderen manchmal totalitären Regimen, auch bei Hitler gab es solche Szenen, riesen Menschenmengen und alle machen zum genau gleichen Zeitpunkt genau das Gleiche. So ähnlich müssen wir uns das vorstellen. Also die Leute waren hier alle zusammen unterhalb von dieser Statue. Und dann hat uns Rebecca vorgelesen, dann ertönten Instrumente, die werden im Text einzeln erwähnt, welche da alle gespielt wurden. Und praktisch mit dem Start der Musik haben sich alle hingeworfen. Wir wissen nicht genau, wie viele Leute es waren, aber wahrscheinlich eine ganze Menge. Also könnt ihr euch vorstellen, so eine Riesenmenge. Und alle werfen sich wie auf Knopfdruck, sobald diese Musik ertönt, werfen sich nieder vor diesem Bild und beten dieses Bild an. Nicht jedoch drei Männer. Wir haben deren Namen schon gehört. Sadrach, Mesach und Abednego. Vielleicht vermisst ihr einen vierten Namen, den Daniel. Der war ja in der Zeit genau auch in dieser Region. Man vermutet, dass Daniel am Hof, oder man vermutet es nicht nur, die Bibel spricht davon, dass Daniel am Hof selber war. Und vermutlich bei diesem Reichstag war der Hofstaat an sich gar nicht eingeladen. Also man geht davon aus, dass Daniel gar nicht mit in dieser Gruppe war, sonst wäre er wahrscheinlich mit seinen Freunden zusammen gewesen und hätte sich auch nicht vor diesem Bild niedergeworfen. Es war damals üblich, so ein Edikt des Königs zu erlassen und auch gleich die Strafe mit anzukündigen oder anzudeuten. Rebecca hat den Vers 5 und 6 schon gelesen, da heißt es, wenn ihr hören werdet den Schall, und jetzt werden die ganzen Instrumente aufgezählt, hören werdet den Schall der Posaune, Trompete, Harfe, Zittern, Flöten, Lauten und alle Instrumente, also in dem Moment, wo dieses Orchester beginnt zu spielen, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Und jetzt kommt gleich die Strafe hinten dran, wer dann aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Die Musik beginnt, so ist also die Szene. Alle werfen sich nieder vor diesem Bild. So eine richtige Heerschar von Leuten, alle gleichzeitig nach unten. Und drei Männer bleiben stehen. Werfen sich nicht mit hin. Ist nicht ganz sicher in diesem Text, ob der König gesehen hat, dass diese drei Männer das nicht getan haben. Oder ob es nur das war, dass die anderen dann zu ihm gekommen sind, zum König und haben gesagt, da sind die Juden und die machen das nicht. Wir wissen es nicht genau, wie es war. Also auf jeden Fall sagt der Text, dass die Chaldäer, also Teil des Reiches, sind zum Nebukadnezar gekommen und haben so denunziert. Hast du gesehen, die Juden, die machen das nicht, die bleiben stehen. Wie gesagt, wir wissen es nicht, ob der König schon vorher gesehen hat. Auf jeden Fall reagiert der König natürlich. Sowas kann sich doch der König von Babylon nicht bieten lassen. Er hat extra dieses Edikt erlassen, hat gesagt, alle müssen sich niederknien. Wer es nicht tut, geht in den Ofen. Und jetzt sind da die drei Männer, die stehen bleiben, während alle sich ganz brav verneigen. Interessant in diesem Text ist, er ruft diese drei Männer nochmal zu sich und gibt ihnen wie nochmal eine Chance. Also eigentlich hieß das schon von vornherein, das Edikt, wer nicht niederkniet, geht in den Ofen. Die drei knien nicht nieder. Eigentlich hätte er sie gleich in den Ofen werfen können, aber der König Nebukadnezar sagt nochmal, kommt nochmal zu mir. Und er wiederholt fast nochmal wortwörtlich, was er schon gesagt hatte. Wenn diese ganzen Instrumente spielen, wenn das Orchester dann anfängt, dann habt ihr euch niederzuknien. Und er wiederholt auch nochmal die Strafe. Und wenn ihr es wirklich nicht tut, dann geht ihr in den Ofen. Und jemand hat gesagt oder geschrieben beim Nachdenken über diesen Text, vielleicht war diese Szene, also dieser Moment, die schwierigste oder der schwierigste für diese drei Männer. Sie waren stehen geblieben, hätten eigentlich gleich in den Ofen geworfen werden müssen. Sie werden nochmal zum König zitiert, er erklärt ihnen nochmal, was das jetzt bedeutet, was sie tun. Und der König sagt, eure letzte Chance. Jetzt niederknien oder dort brennt der Ofen. Es wäre so leicht gewesen für die Jünger, eine Ausrede zu finden, warum es doch in diesem Fall vielleicht nicht so schlimm ist und man kann das doch vielleicht auch mal machen. Der erste Punkt in dieser Geschichte für mich heißt der Glaubensmut dieser drei Freunde. Wir sind vielleicht nicht im fremden Land in Babylon, aber wir sind manchmal auch in einer fremden oder uns fremd gewordenen Umgebung. Wir erleben manchmal auch Anfragen an unseren Glauben. Vielleicht kennt ihr in der Schulklasse, in der Vorlesung, am Arbeitsplatz manchmal auch so diesen Gruppendruck. Man macht doch jetzt irgendetwas. Und man steht dann wie so komisch da, genau wie die anderen, steht da, alle verneigen sich und man denkt, ich möchte das aber nicht. Man fühlt sich irgendwie komisch, man fühlt sich wie nicht zu Hause. Der Druck, irgendwie mitzumachen, ist auch da. Und diese Männer, wenn ihr an diese Szene denkt hier, die sind alle niedergefallen. So ein ganz kleines bisschen kann man hier drei Menschen erkennen, die einfach stehen bleiben. Manchmal fühlen wir uns vielleicht so wie die drei. Und es wäre so leicht gewesen für diese Männer, die hätten doch sagen können, wir verbeugen uns doch nur zur Form. Wir machen unsere Augen zu und verneigen uns, wir beten das Ding ja gar nicht an. Wären sie aus der Nummer raus gewesen, der König wäre zufrieden gewesen und alles wäre in Ordnung. Oder sie hätten sagen können, wenn ich das jetzt einmal anbete, einmal ist kein Mal, die anderen sehen sie auch nicht so wirklich, komm, jetzt lass uns da kein Theater draus machen. Wir machen jetzt einfach mit. Die hätten auch sagen können, der König von Babylon, das war damals einer der mächtigsten Männer in diesem ganzen Gebiet der Welt, also wenn der uns zwingt, was sollen wir kleine Würmchen denn da tun? Ja, da müssen wir doch irgendwo uns anpassen und mitmachen. Oder sie hätten sogar sagen können, schließlich hat dieser König uns zu Leitern gemacht. Also die drei Freunde waren so Gebietsleiter. Also sowas ähnlich wie Kretschmann von Baden-Württemberg. So waren die drei an verschiedenen Orten des größeren Reiches Babylon, kleine Kretschmanns. Und wenn er uns schon das macht, da können wir doch jetzt nicht einfach dagegen sein, wenn er uns um irgendwas bittet. Und wenn man im fremden Land ist, könnte man auch sagen, manchmal passt man sich doch ein bisschen an und tut mal auch Dinge, die man vielleicht zu Hause jetzt nicht getan hätte. Jetzt beide Augen zu und durch, das wird schon nicht so schlimm sein. Und übrigens, unsere Vorfahren haben ja viel Schlimmeres getan. Die haben ja Götzenbilder in den Tempel gestellt. Also da ein bisschen Götzenbild anbeten, so dramatisch könnte das doch nicht sein. Und wir können uns noch viele, viele andere Ausreden ausdenken. Und sie kommen uns vielleicht ein bisschen bekannt vor in diesem Gruppendruck, in diesem Mann, mach doch jetzt irgendetwas, dem wir manchmal ausgesetzt sind. Und anstelle dessen sagen die drei Freunde Folgendes. Rebekka hat es uns schon vorgelesen. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König, es ist nicht nötig, dir darauf zu antworten. Im Lutherdeutsch klingt es ein bisschen überheblich so, wir haben es doch gar nicht nötig. Es ist eigentlich im Text nicht überheblich gemeint. Andere übersetzen so, wir wollen uns jetzt gar nicht rechtfertigen vor dir. Wir können es gar nicht erklären. Wir machen gar nicht den Versuch, jetzt irgendwie zu argumentieren, unser König, sondern siehe unser König, den wir verehren, unser Gott, den wir verehren, der kann uns erretten aus dem glühenden Ofen und auch aus deiner Hand, o König, kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du aufrichten hast lassen, nicht anbeten werden. Also diese Antwort geht mir dermaßen unter die Haut. Ich finde, man kann es fast nicht besser sagen, als diese Männer gesagt haben. Unser Gott kann. Er kann Wunder tun. Aber König, du sollst wissen, wenn er es nicht tut, wir bleiben trotzdem bei unserem Gott. Gott kann Wunder tun. Und wenn er es nicht tut, lassen wir unser Vertrauen nicht erschüttern. Wir halten dennoch an ihm fest. Also diese Aussage dieser drei Freunde, die fordert mich irgendwie heraus. die trifft mich irgendwie, wie sie das formuliert haben. Im Angesicht, nicht vergessen, im Angesicht dessen, dass dort der Ofen schon geheizt wurde und wir haben vorher gehört, 7-mal heißer, als er ohnehin schon war. Dann stellen die sich hin und sagen, König, wir wissen, wem wir vertrauen und auf was unser Leben gebaut ist. Unser Gott kann, das wissen wir ganz felsenfest. Und wenn er es in diesem Fall nicht tut, lassen wir uns trotzdem nicht einschüchtern. Unser Gott kann. Ich erinnere mich vor Jahren, als mein Vater so schwer krank war mit dieser Krankheit, die ihn ja praktisch ersticken ließ, da hat ihm ja mal ein Arzt gesagt, Herr Fuchs, also wenn ich Sie wäre, würde ich mich jetzt umbringen. Der Tod ist grausam. Und Vater konnte damals nicht mehr reden, dann hat er nur noch den Finger nach oben gezeigt. Nach dem Motto, das ist meine Hoffnung. Unser Gott kann. Vor kurzer Zeit war der Vater von Juliane, sie hat ja hier ihr Zeugnis gegeben auch, war der Vater von Juliane an Krebs erkrankt. Viele haben für ihn gebetet, er dürfte geheilt werden. Unser Gott kann. Unser Gott kann Wunder tun. Und wenn er es einmal nicht tut, Vers 18, dann halte ich trotzdem fest. Unser Gott kann. Ich finde diese beiden Aussagen, die so in der Balance zusammenstehen, einfach wunderbar. Wir zweifeln nicht mit dem Geringsten, dass Gott das kann. Er kann uns erretten aus diesem Feuerofen, sagen die Leute. Er kann uns sogar aus deiner Hand retten. Und das sagen die dem wohl mächtigsten Mann in dieser Region. Und sagen sie, unser Gott ist mehr, ist stärker als du. Und wenn er es nicht tut, wenn er sich entscheidet, unseren Wunsch nicht zu entsprechen, dann sollst du wissen, aber deinen Gott werden wir nicht ehren. Ich möchte beides festhalten heute Morgen in diesem Glaubensmut. Ist ein bisschen altmodisches Wort, aber es ist für mich so ein Mut, der dahinter kommt. Ein Mut dieser drei Männer zu sagen, darauf stehen wir. Darauf verlassen wir, haben wir vorher mal im Lied auch gesungen. Das ist mein Grund, auf dem ich stehe. Nun mittendrin, mitten in dieser Situation, ist es manchmal auch ganz schwer zu sagen. Diese Aussage, du kannst, aber wenn du es nicht tust, dann vertraue ich dir trotzdem. Wir haben gerade heute Morgen gehört von Kerstin, die jetzt schon wieder ins Krankenhaus musste. Ich war hier im Raum, als die Kinder reingerannt sind, Finlay und seine beiden Brüder. Das Erste, was sie gesagt haben, Mama ist im Krankenhaus. Es bricht einem fast das Herz. Unser Gott kann. Und wenn er es nicht tut, wir halten fest. Das sagt sich leicht so von außen, aber in der Situation möchten wir es ganz neu festhalten, festmachen. Maria hat mir gestern am Telefon gesagt, sie hat diese Woche wieder ins Krankenhaus müssen mit zusätzlichen Blutungen, neben allem anderen, was sie auch schon zu tragen hat. Unser Gott kann. Und wenn er es nicht tut, dann lasst uns gemeinsam sagen, wir halten trotzdem fest. Elisabeth Hess scheint fast nicht mehr herauszukommen aus diesem Zirkel von Angst und Depression. Und neulich konnte Thomas sie besuchen und hat sie uns ja auch erzählt, dass er ihr zusprechen konnte, unser Gott kann. Wir wollen festhalten an ihm. Und wenn er es nicht tut, wenn es im Moment dunkel bleibt, wir halten trotzdem fest. Wir halten an ihm fest. Ein kleines Beispiel, vor genau einer Woche hat Debbie ihre Handtasche verloren mit allem drin, Kreditkarte und Führerschein und Pass und so. Wahrscheinlich hat sie jemand mitgenommen, müssen wir heute annehmen. Und dann suchen wir und tun und machen. Und es ist irgendwie schwierig, in der Situation einfach zu sagen, ich weiß, was ist denn das für Gott, so eine Handtasche wieder aufzubringen? Es ist doch eigentlich nichts. Wir wissen, er kann und dann tut er es nicht. Warum in aller Welt? Und dann möchte ich uns und mir und allen ganz neu sagen, und wenn er es nicht tut, ich weiß nicht warum, aber ich möchte festhalten. Ich möchte festhalten, dass er treu ist und möchte festhalten an ihm. Wenn jemand das sagen kann in so einer Situation, habe ich große Hochachtung. Ich kriege fast wie so Gänsehaut, wenn jemand in der Situation das sagen und erleben kann. Ich weiß nicht warum, aber ich halte fest. Im Telefonat mit Maria hat sie gestern gesagt, ich danke Gott für alles, was ich habe. Auch wenn Dinge passieren, die nicht gut sind. Ich halte fest, beeindruckt mich tief, fordert mich heraus, wenn Menschen so denken. Und wenn wir jetzt denken an die ganzen Situationen in unserem Leben, ich habe jetzt ein paar wenige genannt, jeder Einzelne hat Situationen, in denen wir stecken, unsere Beziehungen mit anderen Menschen, Probleme oder Konflikte am Arbeitsplatz, vielleicht unsere Gesundheit, haben wir heute Morgen schon ein paar Beispiele gehört, vielleicht das Thema Finanzen, Kinder in der Schule, Schwierigkeiten. Wir können die Liste fast endlos weiterführen. Und ich möchte heute Morgen festhalten, Gott kann. Er kann. Und wenn er es nicht tut, ich halte trotzdem fest. Ich verstehe es nicht, ich will auch nicht unbedingt alles erklären können, aber ich halte fest. Ich mache es fest. Für den König, der fand es gar nicht lustig, als die Männer das gesagt haben. Es heißt in Vers 13, du hast gelesen, Rebekka, mit grimmigem Zorn, heißt es bei Luther. Und dann Vers 19, weiter unten heißt es, voll Grimm. Also man liest so richtig aus dem Lutherdeutsch heraus, wie der König sich geärgert hat und gesagt, es kann doch wohl nicht wahr sein. Und für den König stand nicht nur ein bisschen was auf dem Spiel, sondern relativ viel. In Vers 15 wurde nochmal zu sich her zitiert und sagt, ihr habt jetzt noch eine Chance. Da sagt er in Vers 15, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand retten kann. So nach dem Motto, jetzt werden wir mal sehen, wer hier wirklich Gott ist. Wer ist stärker? Wer hat die Kontrolle? Jetzt werden wir das ja gleich mal sehen. Der Ofen ist schon heiß, 7-mal heißer, als er ohnehin schon war. Wir werden sehen, wer euer Gott ist. Die drei Freunde, jetzt kommen wir zu dem Maybe, das ist ein englisches Wort, das heißt sowas wie vielleicht oder unter Umständen. Die drei Freunde waren keine Maybes. Ihr kennt vielleicht diese Werbung, ist ja blöd, weil es Zigarettenwerbung ist, aber den Slogan finde ich trotzdem genial. Sei kein Maybe, don't be a Maybe. Damit haben die Werbung gemacht, als sie ihre Marke noch draufschreiben durften, machen sie immer noch Werbung, obwohl sie die Marke ja nicht mehr draufschreiben dürfen bei Zigaretten. Und das war also von werbetechnisch eine tolle Sache. Auch von der Aussage her trifft sie unsere Geschichte. Sei kein, vielleicht, mal schauen, so ein bisschen entweder oder, mal gucken, sondern alles oder nichts, ganz oder gar nicht. Nicht sowohl als auch, sondern ganz und gar. Ich habe vorher gesagt, wir leben ja auch in einem Art fremden Land manchmal, wo Fragen an uns kommen, wo Menschen Dinge erwarten, wo es einen Gruppendruck gibt, wo es normal geworden ist, manche Dinge zu tun, wo wir sagen, das ist uns fremd, das möchten wir nicht, das passt nicht zu uns. Eine Welt, die ganz andere Maßstäbe hat heute, Werte, Wertvorstellungen, Wurzeln, davon hat sich unsere Gesellschaft schon weitgehend entfernt. Und die Frage ist für uns unsere Reaktion. Diese drei Freunde, für sie war klar, alles oder nichts. Nicht so ein Maybe, so ein bisschen zwischendrin. Unsere jährliche Leiterkonferenz unserer Firma findet seit letztem Jahr am Sonntag statt. Es kann doch nicht sein. Es gibt 365 Tage, aber es muss das am Sonntag sein. Wäre vor Jahren undenkbar gewesen, heute völlig normal. Der Pluralismus und die Toleranz in unserer Gesellschaft ist irgendwie ganz normal geworden. Dass nichts mehr wahr ist und nichts mehr richtig und falsch ist. Und so diese Sexualethik, die in den Schulen zum Teil gelehrt werden sollte, ist ja nur ein kleines Beispiel für das, wie unsere Gesellschaft uns als Menschen, die auf der Bibel ihr Leben basieren, irgendwie fremd geworden ist, anders geworden ist, uns nicht mehr versteht, ganz andere Wertmaßstäbe hat. Der Nebukadnezar, wenn ihr dann zu Hause mal das Kapitel nochmal lest, im Kapitel davor, da war die Geschichte, als Daniel ihm den Traum erklärt Und er ist dann so begeistert, nachdem Daniel ihm den Traum erklären konnte, dass er dann in Vers 47, also nur wenige Verse vor diesem Kapitel, sagt: Euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Es ist interessant, Nebukadnezar sagt nicht, er ist der einzige Gott, sondern er sagt so, es gibt ganz viele Götter und euer Gott ist ja ein ganz toller Gott. Also so vielleicht der beste von den vielen, die wir hier haben. Nebukadnezar ist da voll im Trend im Jahr 2017. Ganz viele Götter, manchmal gibt es einen besseren, manchmal einen schlechteren. Alles ist irgendwie so richtig und es gibt halt mal dieses und mal jenes. So richtig, was wahr und richtig ist, kann ja kein Mensch wissen. Ein Land, das uns eigentlich fremd geworden ist. Und demgegenüber lesen wir von Petrus in der Apostelgeschichte 4, der kein Maybe war, sondern der gesagt hat, links oder rechts, entweder oder. Petrus sagt, in keinem anderen ist das Heil, auch kein anderer Name ihm überhaupt gegeben, durch den wir Menschen in den Himmel kommen können, durch den wir selig werden können, als nur der Name Jesus. Sein Tod am Kreuz, nächste Woche, Karfreitag und Ostern. Wir werden darüber nachdenken. Eigentlich ein anstößiges Thema in unserer Gesellschaft. Jemand stirbt am Kreuz für uns. Stellvertretend hat etwas mit mir zu tun, dass Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist, nämlich er trägt meine Schuld. Jesus stirbt nicht nur, sondern steht auch wieder auf, er aufersteht. Es ist uns niemand anders gegeben. Heil nur in Jesus Christus. Nun, die Götzen heutzutage tragen andere Namen. Das sind nicht so Goldstatuen, wie wir sie gerade vorher gesehen haben von Nebukadnezar. Vielleicht viel subtiler. Und dennoch ist die Frage an uns, sind wir so ein Maybe, vielleicht, kann ja auch sein, soll sich nicht so sehr festlegen. Oder sagen wir alles oder nichts, Gott ganz oder gar nicht. Vielleicht ist es bei uns nicht eine Goldfigur, sondern unsere Karriere. Vielleicht unser Einkommen, unser Lebensstandard, den Urlaub, den wir uns auch genehmigen möchten, unser Auto. Vielleicht ganz andere Dinge, unser Hobby. Egal, ob es Sport oder Internet ist. Vielleicht unsere Anerkennung, auch jemand sein zu wollen, Ausbildung, Titel und. Dinge, die Götter sein möchten in unserem Leben. Und die Lektion, die wir von den drei jungen Männern lernen in der Bibel hier ist, sei kein Maybe. Entscheide dich ganz für Jesus. Es gibt ein tolles Lied, das mir immer wieder gut gefällt. Gott ist immer noch Gott. Alles oder nicht. Es gibt nur einen. Gott ist immer noch Gott. Gott ist immer noch. Gott ist immer. Gott ist Gott. Alles oder nichts. Lassen wir uns heute Morgen herausfordern, keine Maybes zu sein, so ein bisschen durchzuschlängeln. So eben, man kann sich auch mal niederwerfen, ist doch vielleicht nicht so schlimm. Man kann sich doch hier und da mal ein bisschen anpassen. Die anderen tun es doch auch. Lassen wir uns herausfordern, keine Maybes zu sein, sondern Menschen, die klar sagen, es gibt nur eines in meinem Leben. Meine Entscheidungen werden von einer Stelle getrieben und bestimmt. Und diese Stelle ist Jesus Christus. Interessant, dass diese Frage auch bis in die Neuzeit hineingeht. Das Buch der Offenbarung, das ja übrigens viele Parallelen hat mit dem Buch Daniel, ist ganz interessant, die beiden Bücher mal miteinander zu vergleichen, auch dieses Bild des Bildes taucht wieder auf. Ihr kennt alle diese Geschichte wahrscheinlich oder habt ihr schon davon gehört, von dieser berühmten Zahl 666, die man braucht, um kaufen und verkaufen zu können. Nur wenige Verse davor ist dieser Text, Offenbarung 13, das ist von zwei Tieren die Rede, die im Prinzip das Gegenchristliche, das Antichristliche wie verkörpern. Und die helfen sich gegenseitig, spielen sich gegenseitig die Bälle zu, diesen beiden Tiere. Und da heißt es von dem einen, und sie sagte denen, die auf Erde wohnten, dass sie ein Bild machen sollen von dem Tier. Und jetzt interessant, im nächsten Vers, Vers 15, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet würden. Offenbarung in der Bibel. Für mich Tatsache, die ich noch in der Zukunft erwarte. Wir werden wieder Schadrach, Meschachs und Abednego sein. Es wird ein Bild geben, das wir anbeten sollen. Ich kann euch nicht sagen, wie das aussieht. Direkt dahinter kommt dann die Aussage mit diesen Zahlen 666. Vielleicht hat es damit etwas zu tun, ich kann es nicht sagen. Aber ich weiß, dass wir herausgefordert sein werden, Stellung zu beziehen. Nicht maybe, sondern entweder oder. Und es geht um Leben und Tod. Es geht nicht um weniger als das. Und dann der letzte Aspekt, ich komme zu diesem Titel, der vierte Mann, das so klingt ein bisschen wie ein Tatortfilm, der vierte Mann im Ofen. Ja, der König kocht vor Wut, Grimm, übersetzt Luther. Ja, er lässt den Ofen 7-mal heißer machen, als er ohnehin schon gewesen ist. Wir haben gehört vorher in der Geschichte, selbst die Soldaten, die die drei Männer in den Ofen geworfen haben, sind gestorben. So heiß war es in diesem Kamin, durch den sie da reingeworfen haben, dass selbst diese Männer ums Leben kamen. Und dann heißt es in Vers 24 von unserem Text, da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer in den gebunden und in das Feuer werfen lassen? Er war sich auf einmal nicht mehr sicher. Was sehe ich denn hier? Das sind doch vier. Und er versichert sich mit seinen ganzen Hofstaaten und sagt, haben wir nicht drei reingeworfen? Ich sehe vier. Wer ist der vierte Mann? Wir haben doch nur drei reingeworfen. Ich sehe vier. Im Vers 25 direkt dahinter. Er antwortet und sprach, ich sehe vier Männer frei im Feuer umhergehen. Und sie sind unversehrt. Der vierte Mann im Feuer. Der ganze Reichstag, der zusammengekommen ist, um eigentlich eine Folter, eine Hinrichtung zu beobachten, beobachtet ein Wunder. Die drei kommen unversehrt heraus. Wir haben gelesen, sie riechen noch nicht mal nach Feuer. Ich rieche schon nach Feuer, wenn ich neben dem Grill stehe, die waren in dem Ofen und haben nicht nach Feuer gerochen. Ein Wunder, das sie alle beobachten konnten. Der vierte Mann im Ofen. Wir müssen uns den Ofen so vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, also ein großes, fast wie ein Gebäude, vermutlich hat man damit Ziegel gebrannt. Das gab dann so einen Eingang, also so hoch wie Menschen und auch so einen großen, wie so ein Kamin. Und vermutlich sind sie Treppen hochgegangen und haben die drei Männer durch das Kamin runtergeworfen. Und dann guckt der Nebukadnezar irgendwie durch so eine Art Fenster, durch so eine Öffnung in diesen Ofen und sagt, drei habe ich reingeworfen, vier sehe ich. Ich möchte dieses Bild mitnehmen und möchte euch bitten, dieses Bild mitzunehmen. Manchmal empfinden wir unser Leben fast wie ein bisschen wie Feuer. Es wird heiß. Es wird unangenehm. Wir haben vorher von einzelnen Berichten gehört, Dinge, die schwierig sind. Bei Carsten und Kerstin mit dem Krankenhaus, Heidis Vater, Selina. Wir können wahrscheinlich weiter Beispiele aus unserer Gemeinde und auch von eurem Leben hier anführen, wo ihr sagen würdet, es fühlt sich an wie im Ofen. Es fühlt sich an, wie wenn es heiß wird. Druck, nicht angenehm, Schwierigkeiten. Und dann ist der vierte Mann im Feuer. Egal, ob es um die Prüfungen im Abi geht oder irgendein Bereich in eurem Leben, ob es Gesundheit ist, von dem wir vorher beim Beten einiges gehört haben oder vielleicht auch ganz andere Bereiche unseres Lebens. Wenn es heiß wird, ist der vierte Mann auch da. Der vierte Mann wurde nicht hineingeworfen und interessanterweise auch nicht herausgerufen. Der Nebukadnezar sagt schon, Schadrach, Meschach und Abednego, kommt raus. Er sagt nicht, und du der vierte auch noch. Der war einfach wie weg. Also er war da und er ist nachher einfach wieder wie weg. Der Text sagt, dass er aussieht wie ein Sohn der Götter. Der arme Nebukadnezar hat es wahrscheinlich ein bisschen falsch geguckt. Es war nicht ein Sohn der Götter, es war Gott. Es war ein Engel vielleicht von Gott. Gottes Gegenwart war im Feuer. Und manchmal ist es nötig, diesen Blick für diesen vierten Mann ganz neu zu bekommen. Und das ist meine Aufforderung, mein Wunsch, mein Gebet für uns alle heute Morgen, das neu zu sehen. Es gibt eine Geschichte in 2. Könige 6. Da ist der Elisa mit seinem Knecht in einer ganz schwierigen Situation. Und dass die Armee kommt und im Prinzip sind sie zum Tode verurteilt. Sie werden wahrscheinlich bald umgebracht. Und dann sagt der Elisa zu seinem Knecht, oder der Text sagt dann, er betet zu Gott, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Könnt ihr nachlesen in 2. Könige 6, Vers 17. Und dann öffnet ihm Gott die Augen und er sieht dann in diesem Text Heerscharen von Gott. Wie so eine Art Armee von Engeln, die den Elisa und seinen Knecht bewahrt haben. Öffne uns die Augen für den vierten Mann. Mach uns bewusst, dass du da bist. Auch und gerade im Feuer. Wir haben vorher gesagt, Gott kann. Und wenn er es nicht tut, halten wir trotzdem an ihm fest. Manchmal sehen wir dieses Gott kann nicht. Es fühlt sich nicht so an. Vermutlich, wenn wir jetzt Kerstin fragen würden im Krankenhaus, es fühlt sich nicht so an, als ob Gott kann. Warum hat er es dann so zugelassen? Es ist nicht ersichtlich, auch für uns von außen, warum das so geschehen muss. Wenn man selber im Feuer ist, ist es schwer nachzuvollziehen, aber wir möchten diesen Gedanken heute mitnehmen. Der vierte Mann, Gottes Gegenwart, ist gerade dann, wenn Feuer ist, bei uns. Und jetzt kannst du eintragen, was du gerade als Feuer in deinem Leben empfindest. Ganz unterschiedlich wahrscheinlich für jeden von uns. Und dann schreib gedanklich dahinter, und der vierte Mann, Gott, seine Bewahrung, seine Gegenwart ist jetzt auch da, im Feuer. Ich möchte zusammenfassen, was ich sagen wollte heute Morgen. Drei Dinge, die wir aus der Geschichte dieser drei Freunde von Daniel lernen möchten. Das erste ist der Glaubensmut dieser drei Freunde. Ihre Treue, könnte man vielleicht auch sagen, ihre Treue im Glauben. Dieses ganz tiefe Vertrauen, unser Gott kann. Und wenn er es nicht tut, wir halten trotzdem fest, wir bleiben dran. Das zweite, sei kein Maybe. Vielleicht nicht zu streng, nicht zu extrem, zwischendurch lavieren. Sei kein Maybe. Entweder oder, alles oder gar nichts. Die Frage ist, wer ist mein Gott? Die stellt ja der Nebukadnezar. Wer ist denn der Gott, der so stark ist? Ja, wer ist es? In deinem Leben. Wer sitzt am Joystick? Wer drückt die Knöpfchen? Wer bestimmt die Entscheidungen, die wir treffen, über wie wir Zeit einsetzen, wie wir Geld einsetzen, wie wir unsere Energie einsetzen? Wer ist da König? Und der letzte Gedanke, der vierte Mann. Auch im Feuer deines, meines, unseres Lebens, wenn es wirklich heiß wird, der vierte Mann ist auch da. Gott ist mit uns im Feuer. Manchmal nicht sichtbar, manchmal nicht spürbar, nicht erlebbar, aber dennoch Gottes Gegenwart, er bei uns. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen, gerade wenn es heiß wird, wenn wir uns fühlen wie im heißen Ofen, vielleicht sogar 7-mal heißer als sonst schon. Wenn wir uns fragen, warum Dinge auch in unserem Leben passieren und wie wir damit umgehen können und möchten, und wenn uns auch die Antworten fehlen, wenn wir uns fühlen wie die drei Freunde, die ja eigentlich das Richtige getan haben, nämlich das Bild nicht anzubeten und dafür sogar leiden mussten. Wir wissen, du bist da. Der vierte Mann, deine Gegenwart ist auch in unserem Leben, auch in unserer ganz persönlichen Situation mit dabei. Danke, dass das uns ermutigen kann, ist auch in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen. Wir gehen nicht alleine, wir sind nicht irgendwie alleine, auch in diesen Öfen, sondern du bist dabei. Damit rechnen wir, darauf verlassen wir uns. Und wir möchten dich auch bitten, dass wir Menschen sind, die sich nicht nur ab und zu mal darauf verlassen, sondern wirklich ganz und gar. Wir möchten keine Maybes sein. Wir möchten nicht irgendwo uns durchlavieren, wo manchmal andere Dinge wichtiger werden als du, sondern wir möchten dir wirklich ganz folgen. So wie diese drei Männer, die nur die Wahl hatten zwischen dir ganz folgen und Tod. Wir möchten uns wirklich für dich entscheiden, dass du das alles, das Erste und das Letzte bist in unserem Leben. Wir möchten diesen Mut dieser drei Freunde mitnehmen und uns ganz neu entscheiden, mit dir zu gehen. Nicht, weil wir tolle Menschen sind und wir diese Entscheidung treffen zu können aus eigener Kraft, sondern weil du mit uns gehst, weil du für uns am Kreuz gestorben bist, weil du den Weg überhaupt erst frei gemacht hast, weil es Karfreitag und Ostern gibt. Deshalb können wir zu dir kommen. Unser Herr, wir möchten unser Leben dir ganz geben, ganz neu heute Morgen und ganz neu dich bitten, dass du unsere Augen öffnest für den vierten Mann. Dass wir dich und deine Gegenwart manchmal wie so aufblitzen sehen, vielleicht in unserem Leben, in unserer Geschichte, dass wir merken, du bist auch da. Und wenn wir es nicht merken, gilt es trotzdem. Danke für diese Gewissheit und für deine Gegenwart. Amen.